kein Liedchen singen. Das können die Leute, die dir das gerade gemacht haben, viel besser als ich. Ja, ich saß hier vorhin gerade so bei den Liedern und so und mir ist immer dieses Bild hier aufgefallen. Ist euch das mal aufgefallen? Seht ihr das alle? Und ich habe gedacht, was hat dieses Bild an sich? Und irgendwie hat es doch mit dem Thema zu tun, was heute kommt. Wenn es so von Sommer in den Herbst übergeht, dann passiert eine Veränderung. Und das ist das, was ich mir heute wünsche für jeden, der hier sitzt, dass ihr nicht rausgeht und sagt, ich bin genauso rausgegangen, wie ich gerade reingekommen bin, sondern dass Gott etwas an euren Herzen tut und dass er euch verändert und dass ihr etwas mitnehmen könnt. Und ich möchte kurz dafür beten, ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Herr Jesus, hab Dank, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, hier dein Wort zu hören. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen nun frei machst von all den Lasten, von all den Dingen, die uns beschäftigen, von all dem Kummer, Schmerz und von der Frustration, die wir so mit uns tragen, Herr. Hilf uns, die Ketten loszulassen, die uns binden. Und lass uns auf dein Wort hören. Öffne du unser Herz und lass deinen Heiligen Geist in uns wirken, Herr. Amen. Okay, ich denke, Gott wird uns segnen, ja? Vor kurzem habe ich gebetet, Herr Jesus, ich bitte dich, zeig mir, auf welchem Weg mein Herz ist. Zeig mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich auf dem falschen bin. Und dein Wort sagt, wer dich sucht von ganzem Herzen, von dem wirst du dich finden lassen. Ich möchte dich suchen und bitte lass dich auch finden. Beten ist gefährlich. Ich glaube, die Älteren wissen, was ich damit meine, weil Gebete können erhört werden. Und ich glaube, deswegen haben manche Christen auch Angst zu beten manchmal. Und die Gefahr besteht immer darin, dass Gott etwas in uns verändern möchte. Und dazu kommen wir heute zu meinem heutigen Thema. Irgendwie ist sie ausgegangen. Okay. Jetzt. So. Mit dem Herzen auf Schatzsuche. Was ich damit meine, das erkläre ich euch gleich. Ihr kennt sicherlich den Psalm 66, 10. Dort steht, denn du hast uns geprüft, oh Gott, du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Silber läutern. Wisst ihr, wie das passiert? Es wird ziemlich heiß. Und wenn Gott das mit unserem Herzen macht, dann kann das ziemlich wehtun, wenn er unser Herz läutert wie Silber. Und diesen Prozess, ich glaube, das ist einer der schwierigsten Prozesse, die wir Menschen immer durchmachen, wenn Gott anfängt, unser Herz zu läutern. Es gibt offene Wunden und die müssen auch erstmal verheilen. Wenn ich zu einer Herz-OP gehe, dann dauert es meist so 1 bis 2 Jahre, bis sich das wieder vollständig regeneriert hat. Und ich denke, dieser Prozess, der muss passieren, damit Veränderungen in unserem Leben eintritt. Diese Schmerzen müssen sein, und das habe ich die letzten Monate, ja, eher Wochen durchgemacht. Und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass Gott mein Herz verändert. Und bin dankbar dafür, dass es Brüder und Schwestern gibt, die einen wieder auf den richtigen Weg holen, wenn man sich verirrt hat, wenn das Herz woanders hingelaufen ist. Und wir brauchen einander. Das ist was ganz Wichtiges, ganz nebenbei. Und das Thema für die nächsten Wochen sollte eigentlich sein Menschen der Bibel. Ist das richtig, Robert? Menschen der Bibel. Geht es um Lebensbilder? Ich habe kein Lebensbild gemacht. Kein größeres Lebensbild, aber ich stelle euch trotzdem 2 Personen heute vor der Bibel. Ich kann jetzt reden über Paulus, über David, wir können reden über Petrus. Aber über die will ich heute gar nicht reden. Ich möchte heute mal 2 andere Personen nehmen. Und der erste Punkt heißt, der Kurs deines Herzens. Voraussetzung für eine gute Schatzsuche. Ich habe in der Bibel gelesen und habe aufgeschlagen 2. Chronik 12. Ihr könnt es gerne schon mal aufmachen, 2. Chronik 12. Wir lesen in 2. Chronik 12 über Rehabiam. Das war der König damals in Juda, der Sohn Salomos. Und wer Rehabiam so kennt, der weiß, dass es kein angenehmer Zeitgenosse war. Er war der Thronfolger, Salomo ist tot, er ist auf den Thron gekommen und sein Volk kommt zu ihm und sagt, König, bitte mach uns die Last leichter, die uns dein Vater auferlegt hat. Und Rehabiam geht hin und macht sie doppelt so schwer. Außerdem fand unter ihm die Teilung des Reiches statt in das Süd- und das Nordreich. Ich möchte euch das kurz zeigen, damit ihr das nur mal bildlich wisst. Hier oben ist das Nordreich Israel und unten das Südreich Juda. So sah das damals ungefähr aus. Und Rehabiam war unten in dem Bereich tätig, nachdem sich dieses Reich gespalten hat. Hinzu kommt, dass Rehabiam nicht nur sein Volk knechtete, sondern auch ewig viele Kriege führte. Und in 2. Chronik 12,14 lesen wir, und er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was heißt das? Was heißt das in unserem Leben? Und ich möchte euch eine kurze Begebenheit erzählen. Und ich hoffe, euch ist klar, dass hier vorne ein Sünder steht, der zu Sündern spricht. Und kein Perfekter, der zu Sündern spricht. Und ich finde das gut, dass Gott so eine Gnade mit uns hat, dass wir einander bauen können, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir Sünder sind. Und wir müssen immer noch jeder immer wieder zu Gott kommen und um Vergebung bitten für die Dinge, die wir so getan haben. Und in letzter Zeit gab es viele Probleme bei uns in der Gemeinde und es gab viele Unstimmigkeiten. Es haben sich zwei Parteien gebildet, die einen sehr positiv eingestellt, die anderen eher kritisch. Und egal, was die Ältesten gesagt haben, es war grundsätzlich falsch und ich habe kein Vertrauen geschenkt. Und eigentlich hatten wir auch schon gar keine Lust mehr gehabt, in die Gemeinde zu kommen. Und irgendwann kam ein Bruder auf mich zu und hat gefragt, auf welcher Seite bist du eigentlich? Und ich habe ganz fromm gesagt, natürlich auf der Seite von Jesus, ich bin auf keiner Seite. Ja, so fromme Sprüche, die kommen dann manchmal. Und kurze Zeit später habe ich mich auf der Seite wiedergefunden, die ganze Zeit hergezogen hat über die Ältesten, die ganze Zeit schlecht geredet hat, die immer wieder nur das Negative gesehen hat an der Gemeinde und man wurde zunehmend verbittert. Man wurde zornig, man war frustriert über das, was so passiert ist. Und am Sonntag kam ein Bruder auf mich zu und der hat gesagt, weißt du, ich sehe dich an, letzten Sonntag war das und ich sehe Verbitterung in dir. Und das ist hart, wenn das jemand zu dir sagt, wenn er sagt, du siehst ziemlich bitter aus, mein Bruder. Und das hat mir aber geholfen, wieder auf den richtigen Weg zu finden. Am Dienstag habe ich mich an dieses Gebet zurückerinnert, was ich gesagt habe. Herr, zeig mir den richtigen Weg und bitte zeig mir, wie mein Herz ist. Zeig mir, wo es lang geht und ich möchte dich suchen. Lass dich bitte finden. Und wenn man so auf diesem Weg der Irre ist, dann ist es schwer zu suchen, weil dein Herz läuft dorthin und du möchtest eigentlich dahin und beide müssen aber irgendwie zusammenspielen. Und wenn das Herz in die falsche Richtung geht, in die Irre läuft, dann können wir Gott nicht finden. Und dasselbe ist bei Rehabiam passiert und das, was der Teufel am liebsten macht, ist uns in die Irre führen. Unser Herz, dass wir unser Herz falsch ausrichten und dass wir seinen Weg gehen. Epheser 4,31. Hier habt ihr nochmal die Verse für die Leute, die mitschreiben wollen. Epheser 4,31. Dort steht, was den Heiligen Geist, also Gott, betrübt. Und das ist Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und Bosheit. Und diese Dinge verleiten unser Herz dahin, dass wir Böses tun. Wir sind nicht mehr auf dem richtigen Kurs. Unser Herz ist nicht mehr auf Gott, darauf gerichtet, Gott zu suchen, sondern das Böse zu suchen. Rehabeam war nicht immer ein schlechter König. Es gab auch eine Zeit, wo er auf Gott gehört hat, auch wenn sie sehr kurz war. Aber wenn wir uns an seine Vorgeschichte erinnern, sein Vater war Salomo. Der hatte 1000 Frauen. Rehabeam hatte 78. Und das kommt nicht von irgendwoher, das kommt daher, weil es sein Vater war, seine Familie, man guckt sich etwas ab. Und in dieser Familie war viel Hinterlist, viel Streit und Mord. Und es ging drunter und drüber in der Familie von Salomo, König David. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass er irgendwo eine falsche Richtung eingeschlagen hat, aber Rehabeam hatte die Möglichkeit, sich zu entscheiden gegen das, was er sich vielleicht von anderen abgeguckt hat, gegen das, was seine Familie gemacht hat, und mit Gott zu gehen. Und diese Möglichkeit haben wir alle, und es ist so gut, dass wir die Freiheit haben zu entscheiden. Will ich diesen Weg gehen, der ins Verderben führt, oder will ich den anderen Weg gehen? Dieser erste Punkt, der soll uns erstmal die richtige Richtung geben. Wir brauchen eine gewisse Grundvoraussetzung, damit wir überhaupt auf die Suche gehen können und damit wir auch Gelingen haben beim Finden. Aber was können wir nun tun, damit unser Herz richtigen Kurs annimmt? Psalm 62, 11, ihr könnt es mal aufschlagen. Steht, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Ich glaube, viele Christen haben Angst, ehrlich zu Gott zu sein. Viele Christen haben Angst, ihren Frust bei ihm rauszulassen, haben Angst, vielleicht auch mal ihn anzuschreien, mal zu sagen, das gefällt mir nicht, was du machst. Mir geht's nicht gut, wo bist du, Gott? Viele Christen haben Angst davor, zu sagen, Gott, ich bin frustriert, ich bin verbittert, aber Gott kennt jeden unserer Gedanken. Er weiß schon alles, bevor du es ausgesprochen hast, und ich musste in letzter Zeit lernen, ehrlich zu sein mit Gott und vor ihm zu kommen und nicht oberflächlich mit ihm zu reden, sondern zu sagen, was mich bewegt, was sind meine Gefühle, was sind meine Gedanken, egal wie schlimm die sind. Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, und eine gute Nachricht ist, dass du Gott niemals enttäuschen kannst. Denn um Gott zu enttäuschen, müsste sich Gott erstmal getäuscht haben in dir. Aber Gott ist allwissend und Gott täuscht sich niemals. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ist das nicht gut, dass Gott uns schon vorher kennt und weiß, welche Schritte wir gehen? Jesus sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und ich fasse das zusammen unter dem kleinen Satz, hab Mut zur Veränderung. Als Gott angefangen hat, dieses Herz in mir zu läutern und mir diese Dinge zu zeigen, Mann, das hat so weh getan. Das hat echt weh getan. Und man erkennt sich selber. Und die Lektion ist, lass dich verändern und richte dein Herz richtig aus. Nimm den richtigen Kurs auf. Egal wie dein Leben vorher aussah, egal wie du bis jetzt mit Jesus gegangen bist, lass es hinter dir. Gib mal alles ab. Hör mal auf, dein Herz voll zu machen mit all diesen schlechten Geschichten. Nimm mal Gott an. Nimm mal seine Gnade. Nimm mal dieses Geschenk, was er uns gegeben hat, und weise es nicht immer ab. Wenn im Leuchtturm das Licht an ist, dann weiß der Kapitän des Schiffs, wo er hinfahren soll. Und genauso musst du es auch machen. Du musst das Licht in dir anmachen. Gott lebt in dir. Lass es zu, dass dieses Licht angeht, damit dein Herz wieder auf den richtigen Kurs kommt. Damit dein Herz mal wieder in die richtige Richtung läuft. Und ich möchte zu meinem nächsten Punkt kommen. Gott suchen, hören, finden. Ich habe eine richtig gute Botschaft für euch. Ganz abgesehen von dem, was ich vorbereitet habe. Weißt du eigentlich, dass du errettet bist? Dass wenn du Jesus angenommen hast, dass er eine Wohnung vorbereitet hat für dich im Himmel? Und ich glaube, das ist die einzige Wohnung, die wir umsonst bekommen. Keiner kann hier sagen, er hat eine Wohnung umsonst. Die kostet nichts. Aber du darfst sie haben. Und wenn du dich noch nicht entschieden hast für Jesus, dann tu das. Du kriegst eine Wohnung. Du kriegst ein Zuhause. Nimm das Geschenk an, was dir Jesus gegeben hat. Lehn es nicht ab. Was für ein Schatz steckt da drinne? Wenn man mal so im Gespräch mit Menschen ist, kennt ihr die Frage, warum soll ich etwas glauben, wenn ich es nicht beweisen kann oder wenn ich es nicht sehen kann? Kennt ihr die Frage? Ja? Habt ihr schon mal solche Gespräche gehabt mit Ungläubigen? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit meinem Vater und er sagte genau diesen Satz, vielleicht noch ein bisschen abgewandelt. Aber ich habe zu ihm gesagt, weißt du, Papa, ich bin mir 1000% sicher, wenn du mit ganzem Herzen Gott suchen willst, mit ganzem Ernst, dann wird er sich finden lassen von dir. Mein Vater kommt aus dem Osten und 60 Jahre Diktatur, die gehen nicht einfach so an einem vorbei. 60 Jahre Kommunismus, das geht nicht einfach so an einem vorbei, da bleibt was hängen und irgendwo ist die Zentrale ausgeschaltet, wo ich anfange, über Gott nachzudenken. Und ich sage zu meinem Papa, such ihn. Mach das mal. Und dann habe ich gesehen, was der Satz für eine Bedeutung eigentlich für mich hat, was dieser Satz für eine Bedeutung für uns hier hat. Und dieser Satz, der ging nicht nur an meinen Vater, der ging auch an mich. Ich habe festgestellt, in letzter Zeit, dass viele Geschwister, die sagen, ich liebe Jesus. Jesus ist alles. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wir singen das Lied immer mehr von dir. Die Lieder, die wir gerade gesungen haben, die werden alle immer mitgesungen. Aber wenn du dann in das Leben reinschaust, dann ist da nicht mehr viel von Jesus. Es gibt Christen, die heutzutage keine Bibel mehr lesen. Oder wenig oder kaum. Und wenn du nach dem Gebetsleben fragst, dann sieht das genauso aus. Und ich habe mich gefragt, warum? Was ist passiert? Habt ihr nicht irgendwann mal euer Leben abgegeben an ihn? Habt ihr euch nicht mal taufen lassen? Habt ihr nicht mal Jesus mit vollem Herzen angenommen? Und die Frage, die hat mich beschäftigt, die hat mich selber beschäftigt und ich musste mir das selber stellen, diese Frage. Aber das ist eure Taufe. Da ist der Ali drauf. Und auf den Bildern, die sahen sehr glücklich aus. Also die sahen nicht so aus, als wurden die geknechtet und gepeinigt und mussten das machen, sondern die haben das freiwillig gemacht. Guck mal, da lächeln sie alle. Die waren voller Freude. Sie sind eine neue Kreatur. Der Heilige Geist ist in ihnen. Die Liebe Gottes wurde in ihnen ausgegossen. Und wenn ich mir das so anschaue, dann musste ich mir die Frage stellen, wie viel Jesus ist noch in deinem Leben, Robert Fischer? Wie viel Leben Jesus, wie viel Jesus ist in deinem Leben? Und ich musste feststellen, nach meiner Bekehrung und meiner Taufe ist irgendetwas passiert. Und das war, dass ich gesagt habe, ja, Jesus ist jetzt in mir, es ist alles Paletti, der lebt in mir, Heiliger Geist ist da, super. Ich habe meine Wohnung im Himmel, jetzt alles gut. Ich gehe in die Gemeinde, ich bete, ich mache meine Dienste und all die Sachen. Aber war das jetzt schon alles, habe ich mich gefragt. Wo ist denn dieses Meer von Jesus, von dem wir singen? Wo ist denn dieses Meer, wo ist dieses Abenteuer? Wo ist das? Und Sprüche 2, 4 bis 6 sagt, wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspürst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Was ein Vers. Wollen wir nicht genau das? Ist es nicht genau das, was wir wollen? Dass wir Gott suchen wollen, dass wir unser Herz neigen wollen, dass wir Verständnis haben wollen, dass wir immer mehr verstehen wollen, wer er ist und wie er ist. Wir haben uns in der Bibelstunde darüber unterhalten, für die Leute, die da waren. Momentan werden die Sprüche durchgenommen. Wir hatten Sprüche 3, 13 bis 20. Und da ging es darum, um die Weisheit und wie wertvoll die Weisheit ist. Und wir haben festgestellt, dass Jesus selber die Weisheit ist. Wie wertvoll ist Jesus? Wie wertvoll, wertvoller als Silber, wertvoller als Gold, wertvoller als Korallen und alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Und es gibt nichts, was ihm an Wert gleichkommt, steht dort. Und ich sag, ja, dann los. Dann geh doch jetzt mal los. Dann such doch mal dieses Abenteuer, dann such ihn doch mal. Dann lass dich doch mal darauf ein. Lass mal zu, dass Gott was verändert in dir. Nicht wie Rehabiam, der sich umdreht und weggeht. Der sagt, ich gehe dem Bösen lieber nach. Das ist gut für mich. War es nicht, hätte ich ihm gleich sagen können. Aber oft denken wir genau anders. Gib mal alles ab an ihn und schaff mal ein bisschen mehr Raum für ihn. Einfach für ihn. Habt ihr früher mal Schatzsuche gespielt? Irgendjemand? Ein paar Leute grinsen. Oder Topfschlagen. Wer kennt Topfschlagen? Mal die Hände hoch. Topfschlagen, okay. Für die, die das nicht kennen, das ist ganz witzig, das haben wir als Kinder zum Kindergeburtstag immer gespielt. Dort wird unter dem Topf etwas versteckt und das Geburtstagskind, das bekommt die Augen verbunden, muss auf allen Vieren kriechen mit dem Löffel in der Hand und die Leute außenrum sagen, ob es heiß oder kalt ist und er kriecht rum oder sie und schlägt mit dem Löffel nach dem Topf, um das zu bekommen, was da drin ist. Und bei der Schatzsuche brauchen wir immer einen Plan. Wenn ich keinen Plan habe, dann finde ich keinen Schatz, oder? Sind wir uns da einig? Ohne Plan kein Schatz. Und wenn wir das jetzt kombinieren, dann haben wir sowas wie einen Masterplan. Ja, dann haben wir etwas sehr Gutes. Und das Schöne ist, du musst mit dem Löffel nicht nach Gott schlagen. Ja, du musst auch nicht auf allen Vieren kriechen, aber was in diesem Spiel interessant ist, du musst auf das hören, was außen gesagt wird. Jesus hat gesagt, und er sagt es oft, ihr könnt es mal nachgucken, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja? Da steht nicht, wer Augen hat zu sehen, der sehe, sondern wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich glaube, viele Christen sind schnell deprimiert und frustriert, wenn es darum geht, Gott zu suchen, weil sie sich im Gebet keine Zeit nehmen. Mir wird dieses Gebet immer wichtiger. Ich habe das früher gar nicht so eingeschätzt, dass es so eine Kraft und eine Wirkung hat in meinem Leben. Und wie beim Topfschlagen musst du hinhören. Und die Suche nach Schätzen, die dauert manchmal lange. Da kommen manchmal Umwege zustande, mal ein paar Kurse, die sich ändern. Aber ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Wenn ich abends mit meiner Frau, mit Laura, zusammensitze und ich komme von der Schule, sie von der Arbeit, dann frage ich sie immer, wie war dein Tag? So, und sie fängt an, mir das zu erzählen. Wenn ich jetzt aber nach 3 Sekunden nicht mehr hinhöre, dann werde ich nie erfahren, wie ihr Tag war. Das andere Extrem ist, wenn Laura mir eine Antwort geben will und nach 3 Sekunden fange ich einfach an, weiterzureden. Dann kann sie gar nicht mehr. Sie kann mir gar nicht mehr antworten. Ich höre ihr gar nicht mehr zu. Und dasselbe passiert im Gebet. So ist das natürlich nicht bei uns zu Hause, ja? Also wir reden miteinander, das ist alles gut. Also ich höre ihr zu und es kann auch schon manchmal ein bisschen dauern. Auch wenn sie mir zuhört. Danke, dass du so geduldig bist. Und genau dasselbe passiert im Gebet. Und Gott möchte antworten, aber entweder reden wir weiter, wir haben nicht lang genug gewartet, oder wir sind einfach nicht still, wir hören nicht zu. Und Psalm 4, 5 sagt, denkt in euren Herzen nach auf eurem Lager und seid still. Warum still? Damit wir hören können. Und was noch hinzukommt, ist das Ausharren. Und das ist das. Ich setze mich mit meiner Frau hin und ich frage sie und ich warte, bis sie fertig ist. Ich warte, bis sie mir geantwortet hat. Und wenn wir das aber nicht tun, na, dann kann Gott auch nicht zu uns sprechen. Wenn wir nicht still sind, wenn wir nicht hinhören. Ich sage immer, wir brauchen diese Stille, wir brauchen Ruhe. Es ist ja schön, wenn man im Auto betet, beim Autofahren und so, aber wir brauchen mal Stille. Manchmal ist die Stimme Gottes sehr leise. Es kommt in Form von einem Gedanken, einem Bibelvers, was er von uns möchte. Es gibt natürlich auch übernatürlichere Dinge durch einen Traum, durch eine Vision. Aber der Normalfall ist ein Gedanke oder die Bibel oder andere Menschen. Und was nehmen wir heute aus diesem Punkt mit? Gott suchen, hören, finden. Pack die Schatzkarte aus. Frag Gott, wohin es geht. Und fang an, ihn zu suchen. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Herz auf richtigem Kurs ist. Sei still und warte auf eine Antwort. David sagt zu seiner eigenen Seele, sei ruhig, meine Seele, und harre auf Gott. Er sagt das zu sich selber. Er sagt das nicht zu Gott, sondern er sagt das zu sich selber. Und das dürfen wir auch tun. David macht das nicht ohne Grund. Ich kann auch zu mir selber sprechen, Robert, ruhig bleiben. Alles wird gut. Harre auf Gott. Und ausharren ist schwierig. Ausharren ist sehr schwierig. Also ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Ausharren ist anstrengend. Aber ist das nicht eine schöne Botschaft? Er möchte uns mehr von sich preisgeben. Er möchte, dass wir ihn suchen. Und er will uns alles geben. Alles, was gut für uns ist. Nicht alles, was wir für gut befinden, sondern was er weiß, dass es gut für uns ist. Und was wäre diese Predigt ohne ein Happy End? Ohne eine gute Nachricht? Es waren viele gute Nachrichten, aber das Beste kommt noch. Wir haben viele gute Dinge gehört und Gott bringt unser Herz auf Kurs. Er möchte das. Und wir haben die Möglichkeit dazu. Wir packen die Schatzkarte aus. Wir fangen an zu suchen. Und Gott möchte uns Gelingen schenken und Freude. In 2. Chronik 31, 21 dort steht, und in allem Werk, das er anfing, im Dienst des Hauses Gottes und im Gesetz und im Gebot, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem Herzen und es gelang ihm. Hier geht es um Jehiskia. Das ist die andere Seite. Rehabim war eher die schlechte Seite, jetzt kommen wir zur guten Seite, und das ist Jehiskia, ein treuer Diener Gottes. Er war später König von Juda. Er regierte und sein Leben sah anders aus. Sein Name bedeutet, meine Stärke ist Jahweh. Und Jehiskia stand kurz vor einer Schlacht mit den Assyrern und der assyrische König war auf dem Vormarsch und Jehiskia ist hingegangen und hat, ihr kennt es bestimmt, ihr habt es bestimmt schon mal gelesen, er hat alle Flüsse zugemacht, alle Quellen, damit die Armee, die auf sie zukommt, keine Möglichkeit hat, Wasser zu finden. Ja, das ist teilweise öde Landschaft und große Armeen, die brauchen viel Wasser, besonders bei dem, was sie so schleppen müssen. Und in dieser Zeit hat Jeskia die Mauer der Stadt erhöht, Jerusalem, und er hat mehr Mauern gezogen und er hat Schilde gemacht, er hat Waffen gemacht, er hat die Leute vorbereitet, hat die Zeit genutzt, aber die Menschen, die hatten Angst, weil die Assyrer, die haben schon viel erobert. Und der assyrische König sagte, welcher Gott könnte mich aufhalten? Ich habe so viel erobert, euch werde ich auch noch erobern. Und Jeskia sagt zu den Menschen, fürchtet euch nicht mit den Assyrern, fürchtet euch nicht, denn die Assyrer kommen mit menschlicher Stärke, mit menschlicher Kraft, aber unsere Kraft ist Gott, ist er selbst. Wir haben Gott auf unserer Seite. Unsere Stärke ist unser Gott. Jeskia wusste, wer sein Gott war. Das ist ziemlich gut. Er wusste, wer sein Gott war und was er für eine Kraft hat. Und ich glaube, Jeskia, der hat gebrannt für Gott. Der hat so richtig gebrannt. Und warum? Weil er von ganzem Herzen Gott gesucht hat. Und er kannte ihn. Und dann geht Jeskia hin mit Jesaja, dem Propheten, den wir in der Bibel lesen. Und er schreit zu Gott, er betet zu Gott um Hilfe und dass er ihm helfen möchte, dass etwas passiert, weil die Armee, die war sehr groß. Und im nächsten Augenblick kommt ein Engel Gottes und macht die besten Männer von dieser Armee platt. Er schlägt sie alle und der König, der Assyrer, der steht einfach fassungslos da. Der ist fertig, da ist Ende. Einfach so, ein Engel, ein Gebet, das so viel bewirkt. Und im Vers 20, 21 können wir das lesen. Und in der Überlieferung von Jeskia in Kapitel 32, 31 steht, das war das Ende von Jeskia. Und Jeskia hatte Gelingen in all seinen Taten. Ich möchte dich ermutigen, wie Jeskia zu sein, dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, es ist gelungen. Dein Leben soll gelungen sein. Das soll nicht verschwendet sein, sondern gelungen. Kennst du das, wenn du dich mal richtig freust über das, was Gott in deinem Leben getan hat? So eine Freude, die findest du nirgendwo. Das kommt irgendwo her und du könntest singen, du könntest schreien, du könntest auf die Knie fallen. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Manchmal fange ich an, im Auto so laut zu singen. Das will kein Mensch hören, glaub mir. Aber es ist schön, ja, Gott zu danken und anzubeten für das, was er wieder getan hat. Aber nicht nur für das, was er getan hat, sondern für den, der er ist. Dieser Schatz, der er ist. Diesen Schatz, den ich in ihm habe. Schlag mal 1. Chronik 16,10 auf. Dort steht schwarz auf weiß. Rühmt euch eines heiligen Namens. Erfreue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Das Herz ist voller Freude. Und mein Fazit ist heute einfach, Gott ist gut. Gott ist so gut. Mann, der ist so gut. Ich will das kurz zusammenfassen. Bring dein Herz auf richtigen Kurs. Pack die Schatzkarte aus und such Gott von ganzem Herzen, im Wort und im Gebet. Such die Stille mit Gott und warte auf eine Antwort. Gott wird dir Gelingen schenken und du wirst Freude haben, weil er sich finden lassen möchte. Wisst ihr, vor 2000 Jahren wurde ein Kind geboren. Dieses Kind wurde erwachsen zum Mann und er hat eine Lehre vertreten, die keiner verstanden hat und alle haben ihn abgelehnt. Es war die Botschaft vom Blut Jesu, das alle Menschen frei machen wird, dass alle Menschen reinwaschen wird, dass die Schuld nehmen wird Und Jesus ging ans Kreuz und er ist auferstanden von den Toten, damit du und ich die Möglichkeit haben, mit ihm zu leben, damit wir irgendwann in die Ewigkeit kommen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und wisst ihr, Jesus erfreut sich bester Gesundheit. Der ist gerade hier. Der ist in dir, der ist in dir, der ist in dir. Jesus ist hier in unserer Mitte. Und wenn ihr mich seht und diese Botschaft hört, dann ist es auch Jesus, der mir lebt und der zu euch sprechen möchte. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn du dich noch nicht entschieden hast, entscheide dich, weil das der beste Schritt ist, den man im Leben machen kann. Weil das der beste und größte Schatz ist, den wir haben können. Jesus ist die beste Sache, hat mal jemand gesagt in seiner Predigt. Und das ist doch so. Gott will Gemeinschaft mit dir. Gott liebt dich. Gott ist vernarrt in dich. Ja, wie ein Künstler in sein eigenes Bild vernarrt ist. Er schaut dich an und er sieht Jesus. Er sieht nicht den sündigen Menschen, sondern er sieht Jesus in dir. Und genauso liebt er dich. Und egal, was du bis jetzt für eine Beziehung hattest mit ihm, egal wie dein Leben mit ihm oder ohne ihm jetzt aussieht, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, umzukehren und den richtigen Weg zu gehen. Du darfst den Schatz finden und Gott möchte sich finden lassen. Das sind keine schweren Dinge. Ich muss nichts investieren, außer ein bisschen Zeit. Und die Botschaft vom Kreuz, das ist die beste Botschaft. Gott hat ein Potenzial in dich hineingelegt, das er gebrauchen möchte. Gott hat dich nicht einfach so gemacht, sondern Gott hat dir Gaben gegeben. Entdecke diese Gaben. Schau, wozu Gott dich berufen hat. Ob alt, ob jung, das ist vollkommen egal. Es steckt in dir dieses Potenzial. Und Gott möchte es rausholen. Er möchte, dass das zum Vorschein kommt, das Gute in dir, dieser Schatz in dir. Und du sollst ihn besser kennenlernen und er möchte, dass du ihn lobst, dass du ihn ehrst, dass du ihn hoch erhebst. So wie es in Psalm 50, 11 steht, kommt her zu mir, die ihr in Not seid, ruft mich an und ich werde euch erretten und ihr werdet meinen Namen preisen. Jesus ist die beste Sache. Und das wollte ich euch heute mitgeben. Amen.